Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der US-amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein, er war ein Gigant in Hollywood. Dabei hat er über Jahrzehnte hinweg mehrere Frauen sexuell belästigt, genötigt und sogar vergewaltigt. Wikipedia listet derzeit fast 90 Frauen, die sich namentlich mittlerweile dazu geäußert haben, gegen den Produzenten sogar Vorwürfe erhoben haben. Weinstein wurde mittlerweile in einem New Yorker Verfahren zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein weiteres Verfahren gegen ihn läuft derzeit in Los Angeles. Dass es zu diesen Ermittlungen gegen ihn überhaupt kommen konnte, ist der Arbeit von mehreren investigativen Journalistinnen zu verdanken. Vor allem die beiden New York Times Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Towey. Ihre Arbeit an den Recherchen haben sie in ihrem Buch She Said zusammengefasst, das jetzt mit vielen Stars verfilmt wurde.
Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Es ist doch allgegenwärtig. Befragen wir doch das gesamte System.
Hallo, mein Name ist Jodi Kantor. Ich bin Investigativjournalistin bei der New York Times.
Was hast du?
Mir wurde erzählt, Fehlverhalten dieser Art ist in Hollywood Tagesgeschäft.
Ich will auf keinen Fall zitiert werden. Punkt.
Natürlich.
She Said kommt Donnerstag in unsere Kinos und obwohl es ein sehr amerikanischer Stoff ist, der hier auch in einem sehr amerikanischen Genre, nämlich des Recherchefilms, verfilmt worden ist, steht hinter der Kamera eine Deutsche, Maria Schrader. Und ich konnte mit ihr über ihre Arbeit am Film sprechen und wollte von ihr eingangs wissen, wie sie überhaupt an das Projekt gekommen ist.
Also ich war überrascht, als ich das Drehbuch gelesen habe. Ich hatte vorher vage von diesem Projekt gehört und dann ist es sehr gezielt auf mich zugekommen. Also die Produzentin hat gesagt, wir haben deine Arbeiten gesehen. Ich hatte sie vorher, ein halbes Jahr vorher, schon einmal kennengelernt. Das war eher so ein unverbindliches Gespräch. Und dann hat sie gesagt, wir haben uns das überlegt. Du bist die erste Regisseurin, auf die wir zukommen. Und wenn du das willst, dann ist es deins. Und erst dann habe ich das Drehbuch aufgeschlagen. Ich habe es zweimal atemlos hintereinander gelesen. Und ich war erstaunt, dass eine so spezifische amerikanische Geschichte in meinem Schoß landet. Gleichzeitig habe ich dann aber auch Erklärungen dafür gehabt. Also ich glaube schon, dass es sehr mit unorthodox zu tun hat. Ich glaube auch, dass das Projekt selbst unorthodox im Kern auch eine Verwandtschaft hat zu She Said. Also damit meine ich diese große Intimität, dieses ganz persönliche Problem von dysfunktionaler Sexualität in unorthodox, das auf die Erwartung von Gesellschaft kollidiert. Hier geht es um sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz, in Abhängigkeitsverhältnissen, in Hierarchiestrukturen. Also da gibt es schon etwas, was miteinander zu tun hat. Und gleichzeitig konnte ich mir eigentlich selbst erklären, dass die Tatsache, dass nun ich als Europäerin maximal weit entfernt bin von Hollywood, mich natürlich auch von dem Verdacht auf Befangenheit befreit und vielleicht auch etwas, was im Geist schon in diesem Drehbuch auch zu lesen war, damit einhergeht, dass es nämlich zwar um diese spezielle Recherche über Harvey Weinstein ging und das Drehbuch davon handelte, dass aber etwas darin auch darüber hinaus ragt in dieser Erzählung, nämlich dass es auch um ganz grundsätzlichere Frage geht, was es eigentlich bedeutet, in einer männerdominierten, also seit Jahrhunderten männerdominierten Gesellschaft als Frau aufzuwachsen, erzogen zu werden, ausgebildet zu werden, an Arbeitsplätzen zu landen. Da gibt es doch einige Referenzen in diesem Film, die dieses Thema ja global öffnen. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da Geschichten aus eigenen Biografien wiedererkennen.
Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Tatsachenroman, der Tatsachenbeschreibung der beiden New York Times Investigativjournalistinnen, die das letztendlich erarbeitet, verarbeitet haben. Und das sind ja zwei Frauen, die wir auch kennenlernen. Das sind ja quasi unsere Protagonistinnen, unsere Helden. Das sind zwei Frauen, die zu einem mich zum Beispiel total eingenommen haben mit ihrer brutalen Professionalität. Das sind Hardcore-Profis, das sind Journalistinnen, wie man sie sich vorstellt. Aber da ist auch etwas in ihnen, was vielleicht darüber hinausragt, so ein Beharrungsvermögen, nicht wahr? Weil das ist keine Recherche, die in zwei Tagen vorbei war. Das war etwas, wo sie selber mit sich und ihrem Beruf letztendlich auch immer wieder hadern.
Ja, das stimmt. Also natürlich, der Film erzählt eigentlich die uns verborgene Geschichte. Er erzählt die Geschichte, wie eine Geschichte zustande kommt, bis sie dann veröffentlicht wird. Und auch wenn wir den New York Times-Artikel gelesen haben, haben damals, wir wissen ja nicht, oder ich zumindest wusste nicht, wer ist Jodie Kantor, wer ist Megan Tui. Ich wusste das nicht. Und wie sind die überhaupt dazu gekommen und was hat überhaupt diese ganze Recherche anfangen lassen und was für Schwierigkeiten hatten sie? Genau, also diese Geschichte wird erzählt. Ich glaube, dass grundsätzlich InvestigativjournalistInnen der New York Times, wahrscheinlich auch der Washington Post, der LA Times, das sind alles A-Class-Journalists. Die sind wahrscheinlich alle Personen, die ihren Beruf auch als Berufung bezeichnen würden. Ich glaube, die lassen alle nicht leicht irgendwie dieses Thema in der Redaktion und gehen dann fröhlich in den Feierabend. Ich weiß nicht, ob das spezielle Eigenschaften von Megan und Jodie sind. Aber was natürlich speziell ist in dieser Geschichte, ist das Thema, was sie recherchieren. Dass es nämlich auch für sie als Frauen etwas so viel Intimeres ist. Also diese Geschichten, die ihnen anvertraut werden, das sind andere Geschichten, als damals Bernstein und Woodward in der Watergate-Affäre anvertraut worden sind. Ich glaube nicht, dass diese beiden männlichen Journalisten Mitte oder Anfang der 70er Jahre ihre eigene geschlechterspezifische Rolle in Gesellschaft überdenken mussten, weil sie über Kampagnengelder und politische Korruption recherchiert haben. Dieses aber, dass Megan und Jodie Frauen nicht davon überzeugen, aber sagen wir mal, das Vertrauen gewonnen haben, dass wirklich intimste, traumatische Berichte ihnen mitgeteilt worden sind. Ich glaube, dass das macht etwas auch auf ganz privatem Sektor mit einer Journalistin. Und das ist ja auch das Fantastische, dass die beiden genau im Gegensatz zu ihrem faktischen Bericht, She Said, uns erlaubt haben, diese ganzen privaten und familiären Situationen und Seiten ihres Lebens während dieser Monate mit in den Film zu integrieren.
Man könnte ja sagen, sie werden auf ihr Frausein auch zurückgeworfen. Das ist eine Ermittlung erstmal in den Fall hinein und auch in sich selbst. Also ja, wir sehen sie, wie eine wird Mutter, die andere ist Mutter. Das sind große, weltbewegende Themen für jemanden, der gerade Mutter wird. Und im gleichen Zuge recherchieren sie da in eine Welt hinein, in der sie diese Kinder reingesetzt haben, nicht wahr? Da sind ja auch Hemmungen da. Also man sieht das ja förmlich auf der Leinwand, wie sie dann immer bei jedem Interview mit einer möglichen Quelle, die dann in den Artikel kommt, auch immer wieder sich selbst befragen, ohne dass man das wörtlich im Film sieht. Aber ich hatte schon das Gefühl, die Recherche geht immer in zwei Richtungen, in den Fall hinein und in die Figur.
Genau, die ja dann auch im Verlauf eigentlich dieser Arbeit erst herausgefunden haben, dass es hier nicht um eine einzelne Person geht, sondern dass es um Abhängigkeitsverhältnisse, um Angst, um Schweigen, um Schweigegelder, um unterschriebene NDAs, um ein ganzes System, hierarchisches System geht, was jemanden, der über Jahrzehnte, also wirklich Verbrechen begangen hat, geschützt hat.
Und es ist ja noch nicht zu Ende, darf man auch nicht vergessen. Harvey Weinstein steht wieder vor Gericht in Los Angeles, wo ihr Film ja auch Thema war, wie ich gehört habe. Die Richterin hat verboten, dass die Juroren den Trailer von She Said sich ansehen sollen. Also da ist also quasi, der Film ist in der Form nicht abgeschlossen. Der Fall ist nicht abgeschlossen in der Form.
Ja, das stimmt. Also Weinstein hat ja selbst vor vielen Wochen schon darum gebeten, dass diese Verhandlung vertagt wird, also und nicht gleichzeitig mit dem Film stattfindet. Jetzt hat die Richterin die Jurymitglieder aufgefordert, den Trailer nicht zu sehen, was ich irgendwie seltsam finde. Das ist wie so eine kindliche Reaktion. Also wenn ich etwas nicht sehen soll, dann will ich natürlich, ist meine Neugier geweckt. Ich weiß auch gar nicht, wie das überprüft werden kann, dass die den Trailer nicht sehen.
Wie, wenn ich nochmal fragen könnte, weil mich das Visuelle des Films sehr gereizt hat. Wenn ich einen Fall erzählen müsste in Bildern, der daraus besteht, dass Menschen Menschen treffen zum Gespräch oder auf Bildschirme gucken, ist das im ersten Moment vielleicht etwas, was sich schwierig dramatisieren lässt, also auch spannend erzählen lässt. Ich finde, das gelingt Ihnen gut und ich dachte mir, dass es so ein visuelles Motiv der Scheibe, des Glases gibt. Also diese Redaktionsräume der New York Times, die haben so etwas Transparentes. Also es gibt so Räume, wo man sich zurückziehen kann, aber die sind auch aus Glas. Und die Treffen der beiden Journalistinnen mit den potenziellen Quellen finden in Cafés, in Restaurants statt. Und es ist schon sehr gut visuell gearbeitet, wie da immer eine Scheibe die Straßen mit reinnimmt, also das Innen und das Außen. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Film auch visuell damit spielt, mit so einer gewissen Transparenz. Dieser Fall wird etwas aufdecken.
Ja, also das erstmal sind die Innenräume der New York Times ganz sicher auch so gestaltet, auf Transparenz hin, auf Teamarbeit, auf niedrigschwellige Hierarchie. Aber Sie haben vollkommen recht, es geht ja besonders bei den Quellen um den Austritt aus Isolation. Und Isolation kann ja sehr unterschiedlich bebildert werden. Also es gibt ja auch diese Einstellung von ganz leeren Räumen, von Personen, die man nur mit dem Rücken sieht. Es gibt viele Kontraste. Und ja, die eigentliche detailgenaue Nacherzählung der Arbeit dieser Journalistinnen ist tatsächlich unendlich viele Telefonate, an Türen klopfen, die sich wieder schließen, Gespräche in öffentlichen Räumen, Gespräche. Das ist unter Umständen für einen Außenstehenden erstmal langweiliges Sujet. Ich finde das aufregend. Ich finde auch das Bebildern dessen extrem aufregend. Und ich empfinde das natürlich auch als großen Teil meiner Arbeit, die Dringlichkeit, die emotionale Identifikation, die emotionale Verbindung zu den Protagonistinnen herzustellen, die dann diese Art von Gespräche aufregend macht. Und gleichzeitig entsteht natürlich besonders über die Erzählung der Erlebnisse der Zeuginnen entstehen ja auch Bilder und Fantasien in den Köpfen von den Zuschauern, was ich auch, sagen wir mal, als sogenannten Negative Space, also eine Realität, über die visuell berichtet wird, die aber visuell nicht gezeigt wird, sondern andere Bilder werden gezeigt. Das finde ich, habe ich schon immer sehr aufregend gefunden. Abgesehen davon, dass das wirkliche Abbild von Vergewaltigung, von Übergriff, von Trauma, das kam hier überhaupt nicht in Frage für uns. Das würde ich, glaube ich, auch grundsätzlich als etwas bezeichnen, was ich nicht tun möchte. Ich möchte keine weitere Vergewaltigungsszene in die Welt inszenieren. Davon gibt es genug. Ich glaube auch nicht, dass der Eindruck von, sagen wir mal, brutalen Bildern notwendig ist, um ein Ausmaß von Verbrechen zu verdeutlichen.
Aber es gibt Flashbacks, es gibt quasi Rückerinnerungen der Quellen, der Opfer von Harvey Weinstein. Die sind nicht explizit und schon gar nicht obszön, das will ich auch an dieser Stelle sagen, aber die war schon eine bewusste Entscheidung, auch dann quasi im Erzählen, im Erinnern, das visuell auch präsent zu haben.
Es werden auch im Rückblick keine Übergriffe dargestellt. Es gibt keine weibliche Nacktheit in dem Film. Es gibt auch kein Opfer am Tatort. Es gibt unmittelbare, sagen wir mal, es gibt emotionale Reaktionen. Aber diese Flashbacks sind auch dafür da, Momente zu bebildern, die würde ich sagen, in jeder Biografie fast metaphorische, initiale Momente sind, nämlich plötzliche Zukunft auf dieser Schwelle von noch jugendlich und schon fast erwachsen zu sein, erste Jobs haben. Also ganz am Anfang, Laura Madden durch Zufall sieht ein Filmset und sieht das Entstehen von fiktionaler Welt. Und es ist fast ein Moment von sich verlieben. Dann kriegt sie einen Job als Assistentin dort. Und man sieht sie, wie sie plötzlich denkt, sie hat das Große losgezogen und das ist vielleicht ihre Zukunft und vielleicht wird sie arbeiten in dieser Welt. Und das wird so jäh unterbrochen und mit solcher Brutalität und besonders im Fall von Laura erfährt man dann ja auch später, nachdem sie 30 Jahre später einer Journalistin darüber berichtet, wie auch dieses Erlebnis quasi so einen Lebensweg in eine vollkommen andere Richtung verschlagen hat eigentlich. Deswegen sind diese Rückblicke für uns so wichtig gewesen, um auch die Reichweite von so einem Moment, also wie das ein ganzes Leben beeinflussen kann und was da zerstört werden kann, auch an Unschuld und an erster Begegnung mit seiner eigenen Zukunft, das finde ich schon, das ist einfach enorm brutal.
Und es ist natürlich auch die Tatsache, dass es einen Menschen vor der Tat gab und danach, nicht wahr? Und das wird häufig gerne vergessen, dass es einen davor gab. Und ich finde, dass der Film sehr schön auch diese Frauen vor der Tat auch nochmal quasi nach vorne holt, ins Zentrum stellt, dass es sie gibt. Und für sie ist ja letztendlich auch dieser Film entstanden. Wie ist das eigentlich gewesen am Set, weil Sie das so intensiv erzählen und ich das sehr interessant finde? Und gerade weil dieser Fall derart in die Gegenwart noch hineinreicht, War das ein anderes Arbeiten für Sie? Weil es ist ja auch hier auch sehr stark darauf Wert gelegt worden, nicht nur, dass eine Regisseurin da ist, Kamerafrau, Drehbuchautorin. War das für Sie auch ein anderes Arbeiten?
Also ich glaube, es ist ein sehr besonderes Projekt, auch in seiner Entstehungsgeschichte gewesen. Gerade deswegen, weil es so viele Realitätsebenen gibt. Es war sehr inklusiv, das heißt, die Reporterinnen selbst, Jodie Kantor, Megan Tui, haben aktiv an dem Drehbuch mitgearbeitet, waren immer wieder Quellen für uns, für Informationen. Wie hast du das gemacht? Wo hat das stattgefunden? Wieso nimmst du dieses Gespräch auf? Wieso machst du in dem Notizen? Oder wie ist es überhaupt? Welcher Konferenzraum da? Und so, also das waren wirklich sehr großzügige, fortlaufende Gespräche mit den beiden und nicht nur mit ihnen, auch mit Rebecca Corbett, mit Matt Purdy, den Editoren, dem Team innerhalb der New York Times. Die Tatsache, dass die New York Times das erste Mal ihre Türen aufgemacht hat und einen Spielfilm tatsächlich an dem Ort, an dem Jodie und Megan gearbeitet haben, stattfinden lassen haben. Auch das Board der New York Times hatte Anteil. Dann natürlich die Zeuginnen. Also es war schon im Inneren eine große Kollaboration. Jede Person, die in diesem Film vorkommt, ist eine lebende Person. Jodie und Megan haben uns erlaubt, eben ihre Ehemänner, die Namen ihrer Kinder, die private Seite durch die Monate dieser Recherche hindurch in den Film zu integrieren, zu fiktionalisieren. Also da gab es einen großen Austausch auch zwischen Kostümbild, Ausstattung. Wir haben die Wohnung von Jodie Kantor nachgebaut im Studio. Also da gab es riesiges Vertrauen und natürlich dementsprechend auch eine ganz schöne Verantwortung.
She Said von Maria Schrader kommt Donnerstag in unsere Kinos und am gleichen Tag erscheint auch die deutsche Übersetzung des Sachbuchs der beiden New York Times Journalistinnen, die maßgeblich zur Verurteilung von Harvey Weinstein beigetragen haben.